Willkommen beim Podcast von We Like Max über die Zeitschriftenbranche und ihre Macher. Mein Name ist Christian Kallenberg und ich freue mich auf spannende Gespräche. Freue mich sehr, dass wir heute eine Ikone des People-Journalismus hier zu Gast haben, Ilka Pemöller. Hallo Ilka.
Hallo Chris. Oh mein Gott, das ist ja schon eine nette Introduction.
Na, ich habe überlegt, wie kann man dich nennen, aber im Grunde, du bist das ja, ne? Du bist ja schon seit dem letzten Jahrtausend im Geschäft, ne? Also knapp, aber immerhin.
Je Oller, je Dollar.
Darüber reden wir später. Du hast ja auch schon ganz viele Stationen durch, ganz viele Redaktionen kennengelernt und ganz viele verschiedene Arbeitsweisen. Wie ist denn das eigentlich so im Corona-Jahr 2020? Macht People-Journalismus noch Spaß?
Es ist anders, sag ich mal. Ne? Also ich denke, mir kommt auf jeden Fall zugute, dass ich eben schon so lange dabei bin, wie du so charmant erwähnt hast. Ja, und es sind tatsächlich über 20 Jahre. Und das heißt, ich kann auf ein breites Netzwerk irgendwie zugreifen und ich kann auch einfach Künstlermanager direkt einfach mal schnell anrufen, wenn man dann irgendwie was abfragen muss, sag ich mal, oder wenn man einfach News auf der Spur ist. Und was man sonst natürlich in einem normalen Jahr, und das ist ja dieses Jahr kein normales Jahr, sonst hatte, dass man auf Events war, dass man viel mehr am Socializen war oder abends auch irgendwie, zum Beispiel hier in Berlin natürlich im Borchardt, in den gängigen Promi-Restaurants oder so mit Leuten oder aber auch geschäftlich, also privat geschäftlich, essen war. Und da kann man natürlich viel mehr aufschnappen. Davon liebt ja der People-Journalismus, einfach vom Gossip, was so nebenher passiert und was ist Talk of the Town. Und das muss man sich jetzt natürlich ganz anders erarbeiten.
Ja, wie ist das? Du bist jetzt im Moment Leiterin des Hauptstadtbüros der Bunten. Und die Bunte lebt ja ganz viel von Berichterstattung über solche Events. Und diese Fotos von diesen Events haben in der Vergangenheit sehr viele Seiten gefüllt in der Bunten. Wie regelt ihr das jetzt?
Man muss umdenken. Und ich glaube, das macht Bunte auch aus, dass wir einfach ein ganz starkes Team sind. Und ich hier in Berlin und natürlich die Hauptredaktion in München tauschen uns inzwischen täglich aus via Teams. Das kennt, glaube ich, jeder. Teams und Zoom, die Unworte des Jahres. Und wir versuchen natürlich dann einfach neue Geschichten zu generieren. Und denn wenn es Events nicht mehr gibt, haben wir dann irgendwann beim ersten Lockdown im April die Marke Society at Home kreiert. Das heißt, wir haben dann aufgrund unserer guten Kontakte von der ganzen Redaktion geguckt, okay, wen kann man zu Hause fotografieren? Wie kann man die eigenen Produktionen mixen mit zum Beispiel Instagram-Fotos? Oder wie kann man natürlich auch dafür sorgen, dass alle sich sicher fühlen? Das ist natürlich ein großes Thema. Nicht jeder der Schauspieler wollte dann auch einen Fotografen nach Hause lassen. Wie guckt man das? Und das musste man dann eben Woche für Woche bestücken. Da sind natürlich die Herausforderungen einfach größer. Und dann muss man auch noch gucken, oh Gott, Druckereien, werden die denn rechtzeitig das Heft in Druck geben? Also vorgezogene Schlusstage, also alles noch mit einem anderen Druck und Vorlauf produzieren. Aber ich glaube, da kommt man dann auch irgendwo rein und merkt eben so, es gibt ja diesen Spruch, Not macht erfinderisch. Und Gott, das klingt auch irgendwie alt. Aber auf jeden Fall, da ist schon was dran. Man muss eben natürlich immer überlegen, wie kann man was machen und dass es weiterhin spannend für den Leser bleibt. Und man sich nicht nur mit alten Geschichten aus dem Archiv, weil das ist eben nicht Bunte und das ist auch nicht Journalismus, wie ich ihn mir vorstelle, so auf die Beine stellt.
Wie ist denn das jetzt, wenn man, du hast es eben schon erwähnt, Geschichten mit Fotos von den Prominenten von Instagram mischt? Merkt das der Leser und die Leserin? Gibt es da Reaktionen, dass die manchmal sagen, ja, Moment mal, die Fotos habe ich doch schon in meinem Feed gesehen oder ist das irgendwas, was akzeptiert ist? Wie geht man damit um?
Ich glaube, das machen inzwischen alle Printmagazine und man kann einfach nicht mehr so schnell sein wie das Internet. Das ist völlig klar. Es ist alles überholt. Man muss immer gucken, dass sich das, glaube ich, die Waage hält und wie man das dann mischt. Und es gibt dann eben verschiedene Rubriken. Da kann man das ja ganz klar auch so ausschreiben. Irgendwie so Instagram der Woche oder irgendwie VIP-Shots heißt es dann bei uns auch, wo man das dann mischt. Und dann muss man auch noch gucken, wo ist die Leserschaft, ne? Denn wenn irgendwie jetzt eine Sylvie Mais ihre, ich weiß nicht, wie vielen Follower inzwischen hat, das ist natürlich eine deutlich jüngere Zielgruppe, als vielleicht dann die bunte Leserin, der bunte Leser ist. Und insofern guckt man dann auch, wie man das wieder mixt.
Ist das ein Vorteil, dass so viele Promis eben Privates teilweise posten, dass man weiß, was bei denen los ist und nicht mehr so ganz intensiv nachrecherchieren muss? Oder ist es ein Nachteil, weil die Geschichte eben schon draußen ist?
Ja, gute Frage. Es hat sich natürlich sehr, sehr verändert, ne? Und das ist früher, war natürlich einfach das alles, da gab es das ja einfach nicht, muss ich dir nicht erzählen. Die sozialen Medien waren nicht da, das war noch ein ganz anderes Feld, was man beackert hat. Da hatten die Promis auch noch mal viel mehr Interesse. Irgendwie, ich habe damals bei Bild am Sonntag und Bild gearbeitet. Klar, dass man eben so richtige Schlachtpläne gemacht hat. Madonna irgendwie, wo wird die ihr erstes Interview geben? Das war natürlich damals Bild am Sonntag, Bild, weil das war die höchste, also das Medium mit der höchsten Auflage. Und dann eben gab es nur verschiedene Slots. Und dann hat irgendwie The Queen of Pop dann in London oder L.A. empfangen. Man ist dann auch hingeflogen für vielleicht mal 20 bis 30 Minuten Interview. Heute wird man dann wahrscheinlich auch sagen, lohnt das überhaupt? Und das denkt sie sich genauso, weil dann schießt sie lieber irgendeine News über Instagram raus. Dann sieht man auf einmal sie kiffend auf Jamaica mit dem neuen 30 Jahre jüngeren Toyboy und denkt so, okay, das ist jetzt dein Ziel, dass du so deine News in Anführungsstrichen vertreibst. Das ist eben so ein bisschen, die können natürlich viel mehr selbst da schalten und walten und sind einfach so, also die müssen sich auch nicht überraschen lassen, sag ich jetzt mal. Wenn es eine Baby-News gibt, dann sagen sie einfach so, nö, wir wollen einfach den Zeitpunkt bestimmen und wir schießen das einfach über Instagram raus. Ich habe 500.000 Follower, so, und das gebe ich dann vorher keinem Magazin. Das hat sich dann schon in den meisten Fällen wirklich geändert, weil sie, glaube ich, dann einfach selbstbestimmt agieren können.
Wie wichtig ist man als Medium, als Promi-Medium in den Augen der Promis selbst noch, wenn die eben schon die Kanäle haben, die sie selbst bespielen können? Früher, hast du eben schon gesagt, war es der Wunsch, möglichst reinzukommen, weil man sonst die breite Öffentlichkeit, die Fans, die Kunden am Ende des Tages für die eigenen Produkte nicht erreicht hat. Mittlerweile gibt es andere Mittel und Wege, an die Kunden ranzukommen. Merkt man das auch so im Umgang mit den Promis oder mit den Managern, dass sie sagen, oh, Geschichte können wir machen, aber muss auch nicht sein?
Ja klar, da gibt es natürlich solche und solche. Es gibt, glaube ich, so langjährige Wegbegleiter, die einfach aufgrund der guten Zusammenarbeit, da muss man auch unterscheiden, das schätzen, wenn man mit denen wirklich fair umgeht und wenn man sagt, hör zu, die und die Geschichte, lass uns das doch machen oder ich habe das und das gehört, wollen wir darüber sprechen? Das werden ja oft immer Vorgespräche auch geführt, bevor einfach die Geschichte ins Blatt findet. Ich glaube, man muss auch noch zwischen international und national unterscheiden. Also national ist auf jeden Fall das Interesse noch da. Es gibt aber auch eben solche Prominente aus dem Schauspielbereich, die haben generell gar keine Lust auf People-Business. Also wenn die jetzt Papa geworden sind oder geheiratet haben und die sind vielleicht überall on screen zu sehen und sind inzwischen auch über die deutschen Grenzen hinaus erfolgreich, wollen die noch lange nicht das Privatleben mit allen teilen. Da gibt es ja immer solche und solche. Dann gibt es natürlich viele Z-Prominente, die würden gern am liebsten jede Woche im Blatt sein und die drängen sich auch gern mal von alleine auf, muss man auch fairerweise sagen. Ja, und ich finde, es ist immer ein Miteinander. Und das verstehen manche vielleicht auch nicht von den Managern, dass man sich immer mindestens zweimal sieht. Und auch wenn sich vieles verändert hat, dass es einfach eine lange Reise ist.
Jetzt hast du schon ein paar Mal gesagt, ins Blatt kommen. Wie wichtig ist denn das noch für die Promis, ins Blatt zu kommen, in dem Fall in Print zu kommen? Ist es wichtig, da ist es was für das Selbstwertgefühl, sich noch gedruckt zu sehen? Ist das was anderes als eine Meldung auf bunte.de auf der Webseite?
Wenn man jetzt wirklich große Fotoproduktionen macht, wie Bunte sie wirklich noch regelmäßig macht, das heißt mit sehr viel Aufwand, mit sehr viel Organisation und mit einem gewissen Anspruch auch betrieben, dass natürlich die Protagonisten dann schon Bock haben. Und zwar, dass die wirklich sich dann auch gerne im Blatt sehen, weil sie eben wissen, man inszeniert das wirklich niveauvoll mit Styling, mit natürlich mit Maske und mit einem Starfotograf, mit denen wir eben auch wirklich eng zusammenarbeiten. Und dann kann sich das Ergebnis natürlich auch sehen lassen. Und da kriege ich jetzt einfach schon mit, und so, ich bin jetzt seit letztem Jahr Oktober als Leiterin des Hauptstadtbüros tätig, dass da einfach ein ganz, ganz tolles Feedback kommt. Also jetzt zum Beispiel, wir haben auch gerade aktuell, wir sind Partner vom Deutschen Schauspielpreis und da haben wir mit, ich glaube, über 20 Stars an dem Abend ein Foto generiert, aber so unter Corona-Bedingungen, dass man das technisch nachher so zusammenfügen konnte und alle auf einem Bild waren. Die waren also nicht alle zur selben Zeit am selben Ort. Und dann merkt man eben danach, dass Feedbacks wird auch natürlich online gepostet, egal jetzt ob vom Fotografen oder von Bunte selbst. Die teilen das natürlich. Und da ist man natürlich irgendwie stolz, part of it zu sein.
Jetzt hast du schon ein paar Mal deine Springerzeit angesprochen, bei BAMS, bei der BILD, bei der BZ hier in Berlin warst du auch. Du warst auch bei Bauer eine ganze Zeit lang, da haben wir uns auch das erste Mal gesehen im letzten Jahrtausend. Du warst auch Gründungschefredakteurin von Life und Style, du warst bei IN, du warst bei OK. Wenn du jetzt auf diese lange Karriere zurückblickst, was war das, wo du sagen würdest, ich habe viele schöne Momente gehabt, aber den Moment hätte ich nicht gebraucht?
Ich glaube, dass man Momente rückblickend, die man, also die in dem Moment sehr unschön sind und wo man wahrscheinlich auch leidet und denkt, warum habe ich mir das angetan, dass die natürlich im Nachhinein alle sehr wichtig waren. Und ich kann auch gern jetzt Namen nennen, weil das willst du natürlich. Und das Ding ist ja einfach, ich sag mal so, mir wurde irgendwann mal gesagt von einem Geschäftsführer, der jetzt, der bei Klamp war und dann bei, der jetzt bei Burda ist, wie konnten sie denn so wahnsinnig sein und mit 30 eine Chefredaktion annehmen? Und da habe ich gesagt, naja, ganz ehrlich, da wäre ich ziemlich blöd gewesen, wenn ich das nicht gemacht hätte, weil alles andere hatte ich zu dem Zeitpunkt für mich schon erreicht. Ich habe mir immer gewünscht, Chefreporterin von Bild am Sonntag zu werden. Ich habe 8 Jahre dort gearbeitet, darauf hingearbeitet, hatte auch wirklich ein Wahnsinnsleben dort. Es war unglaublich, ein irrer Ritt. Ja, da habe ich Life in Style gemacht. Ich habe es dann irgendwann den Tanz auf dem Minenfeld im Nachhinein genannt, weil ich hatte keine Chefredaktionserfahrung. Ich wusste eben, wie es ist, ein Team bei der Viva Bums, dem Jugendmagazin von Bild am Sonntag, zu leiten und selbst als Reporterin um die Welt zu reisen und alles das zu interviewen und zu shooten. Und da war ich sicher im Sattel. Aber auf einmal hatte ich ein Team von, ich glaube, damals waren es sogar noch 30 Leute, und habe die ersten 2 Monate das Heft zu Ende entwickelt und ohne stellvertretende Chefredakteurin, hatte 6-Tage-Woche, 16 Stunden, hatte ich auch noch keine Angst vor, weil ich dachte, ja, ich arbeite gern und wenn ich erstmal für was sozusagen brenne, dann auch mache ich auch das wirklich, das ziehe ich dann durch und habe dann auch richtig, richtig Lust. Und ich glaube, ich kann auch gut mitreißen, mit dem Team war es auch toll. Aber da gibt's natürlich ganz andere Sachen, die eine Chefredakteurin machen muss. Und das sind Politics. Und das heißt, dann hat man einen Geschäftsführer, Doc Schneider, Gott hab ihn selig. Dann hat man eine Verlegerfamilie, die eben, Betonung liegt auf Familie, wo alles anders ist. Dann hat man noch eine Konkurrenzchefredakteurin, Nicola Bauer, die bei InTouch arbeitet. Ja, dann kann man schon mal so gucken, wer zieht denn wohl jetzt den Kürzeren? Ist es die Verlegertochter oder die Chefredakteurin von Life in Style vom Konkurrenzblatt, wenn es um dieselben Titelprotagonisten geht? Boah, und ich kannte das Wort Politics da, glaube ich, noch gar nicht, weil ich mein Herz auf der Zunge trage und bei mir ist what you see is what you get und man sieht auch, wenn ich vor Wut rot anlaufe, genauso aber auch vor Lachen und da sind echt Sachen passiert, da bin ich komplett an meine Grenzen gekommen, muss ich sagen, aber im Nachhinein hätte mir das halbe Jahr bei Life in Style, das hätte mir kein Coach beibringen können.
Und es ist ja auch super, dass es dir nicht den Spaß am People-Journalismus verdorben hat. Ich meine, im Gegenteil, du hast ja nochmal richtig durchgezogen danach und ziehst immer noch durch. Was war denn eigentlich die Motivation damals? Ich meine, du kommst vom Durban, ne? Wir haben ja schon öfter drüber gesprochen. Warum sagt man dann, ja, jetzt gehe ich zur neuen Revue?
Ich habe mit 17 mein erstes Praktikum gemacht beim Bauer Verlag und habe da wirklich da in der Programmredaktion und habe da wirklich Blut geleckt. Das war so, glaube ich, gang und gäbe in der 12. Klasse musste man einfach mal schauen, ja, ein Praktikum machen, ne? Und ich bin dann eben vom Dorf in die große Stadt und fand das wahnsinnig spannend alles. Ich glaube, ich habe da noch gar nicht so viel gemacht, aber ich fand das alles schon irre, selbst wenn ich nur die Dias im Archiv sortiert habe und wusste einfach, hier will ich mal arbeiten. Jetzt muss man ja sagen, also ich hatte dann auch einfach die Chance, dass ich ein Volontariat bekomme, Verlagsvolontariat, wo wir uns ja kennengelernt haben, wie du schon so schön sagtest. Und das war einfach, das war eine andere Welt. Das ist einfach so. Und ich habe immer schon gerne Leute interviewt, fotografiert. Ich habe wirklich mit 18 angefangen mit der Kamera beim Trittauer Markt, so ein regionalen Anzeigenblatt auf dem Durban, auf dem Dorf, dafür tätig zu sein. Meine erste Titelgeschichte in Anführungsstrichen war, ich glaube, Feuerwehrfest. War mega spannend. Aber ich hatte mein erstes Foto für 10 Mark damals und ein Pfennig pro Buchstabe. Und es geht ja immer am Ende um Begegnung mit Menschen. Und ich glaube, das ist es einfach so, egal ob die jetzt prominent sind oder ob sie nicht prominent sind. Es geht darum, Geschichten einfach in die Welt zu tragen. Begegnungen machen das Leben generell einzigartig. Und das ist immer im zwischenmenschlichen Bereich das, was erwärmt. Und was, es klingt so kitschig, aber vielleicht auch, weil es zur Weihnachtsjahreszeit jetzt einfach passt, erwärmt und einfach ja andere mitreißen soll. Und auch irgendwie, und jeder hat auch Interesse am, was macht der, ach, wie geht's dem und wie auch immer. Und vielleicht ist, ja, also ich habe das einfach irgendwie, hat sich das alles entwickelt und ich bin da immer mehr und mehr reingeraten vielleicht auch.
Aber du hast jetzt ja ganz lange immer mit Prominenten gearbeitet. War das auch so ein bisschen der Wunsch, denen näher zu kommen? Also ich kann da nur von mir selbst sprechen. Ich gestehe, eine meiner ersten Platten war Looking for Freedom von David Hasselhoff. Ja, wirklich? Okay.
Oh mein Gott.
Ich habe ihn dann Jahre später irgendwann mal zu einem Interview getroffen Und es war David Hasselhoff, der vor mir stand. Ja, also alle anderen haben mich ausgelacht, aber für mich war es schon noch ein bisschen Idol. Und ich fand das toll, den Menschen zu treffen, bei dem ich immer Knight Rider geguckt habe. Ist das auch ein Aspekt gewesen, der dich da ein bisschen mit reingebracht hat? Vielleicht die Menschen, die du früher auf dem Poster im Kinderzimmer gehabt hast, mal live zu treffen?
So habe ich nicht gedacht, muss ich sagen. Und ich habe auch während des Volontariats bei Bauer so verschiedene Stationen gemacht, von Bravo TV über RTL 2 Nachrichten, Magdeburger Volksstimme. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, egal ob man bei Bravo TV damals den Teenie-Stars, das war natürlich ganz andere als heute, nahe war, war für mich wirklich das Highlight bei der Magdeburger Volksstimme. Weil man selbst fotografiert hat, man hat selbst entwickelt, man hat selbst das Layout gemacht, man hat geschrieben. Und dadurch, dass es so ein kleines Team war, konnte man alles machen. Also man war hands-on. Und das fand ich immer toll, selbst zu kreieren, zu schaffen und zu gucken, wo sind Geschichten. Und ja, das hat sich dann irgendwann, glaube ich, so rauskristallisiert. Also es hat sich wirklich entwickelt. Auch als ich, du hast jetzt neue Revue angesprochen, meine erste Station als Redakteurin, da war ich, glaube ich, erst im Service-Segment. Und dann irgendwann dann wollten die sich neu positionieren und wollten weg von dem sogenannten Tittenblatt-Image. Und
da haben sie mich dann als Leser verloren.
Und ich glaube, dann wird das einfach in so verschiedene Bereiche eingeteilt. Und dachte ich so, ach, dann probiere ich People.
Bist du ein Star bei dir auf dem Dorf? Gibt wahrscheinlich nicht viele Menschen bei dir zu Hause, die so viele berühmte Menschen gesehen haben.
Ich bin ein bunter Hund. Sagen wir es mal einfach so. Ich würde mich selbst nicht als Star bezeichnen. Und ich weiß auch nicht, ob andere auf dem Dorf mich als Star bezeichnen würden. Da bin ich dann eben noch die Ilka. Aber ich merke es manchmal, wenn man zum Beispiel zum kleinen Laden, das war früher der Ilka-Laden, geht und dann sagt, Mensch, Anke, wie geht's? Und man hat so einen Schnack drauf und so. Erstmal, dann ist natürlich eine Verbundenheit, wenn diejenige mich schon in der Karre durchs Dorf geschoben hat, als ich noch eben ein kleines Mädchen war. Das ist so eins, ganz viel Herzlichkeit, aber dann gibt es auch andere, die auf einmal ein bisschen zurückhaltender sind. Weil mich hat es ja nicht verändert, nur weil ich jetzt in Hamburg gewohnt habe, in aller Welt umhergereist bin oder jetzt in Berlin bin. Aber es war damals schon ein großer Schritt für viele, dass ich nach Hamburg gegangen bin. Und das ist ja nichts, es waren 35 Kilometer. Aber das ändert ja nichts an einem. Aber dann kriegt man eben auch mit, Mensch, ja, das haben wir ja immer in der Bildzeitung gesehen und so, ne, ja, und dann wird so ein bisschen so geschnockt, ne. Ist so irgendwie herrlich, wenn man auch weiß, woher man kommt.
Wie viel bedeutet dir das noch, das Zuhause, das Dorf?
Oh, ganz viel. Also deswegen habe ich auch mein Buch Heimat, wo das Herz zu Hause ist, rausgebracht letztes Jahr, weil ich sehr verwurzelt bin. Ich glaube auch, je älter man wird und je mehr man auch unterwegs war, und ich schätze mich so glücklich und bin wirklich sehr, sehr stolz, dass ich schon mit 30 auf allen Kontinenten war, ob jetzt beruflich oder privat bedingt. Aber das ist so ein Reichtum natürlich. Aber trotzdem, wenn du am anderen Ende der Welt bist, wie Neuseeland, spazierst du, sag ich mal, einfach am Deich lang, wollte ich fast sagen, den gibt es da unten gar nicht. Ich wollte sagen, du spazierst einfach durch die Natur. Da sind genauso die Schafe wie auf dem Deich in der Heimat. Da fühlt man sich auf einmal wieder so reconnected und denkt so, ach Mensch, ich bin doch eigentlich noch das kleine Mädchen vom Dorf. Und ich glaube, es hat ganz viel damit zu tun, mit sich darauf besinnen, wo komme ich her, wo gehöre ich hin, wo ist mein Schnack, ne? Und da sind wir, bei mir ist es ja, wo die Vokale langgezogen werden, da fühle ich mich zu Hause, oder wo mein Vater über einen spitzen Stein stolpert. Und das ist so, das habe ich wirklich ganz lange als Projekt in mir getragen und hat auch irre lange gedauert, bis ich es dann umgesetzt habe. Aber es ist wirklich ein ganz wichtiges Herzensprojekt, Heimat.
Und da sind ja auch ganz viele Prominente drin, die auch über ihre Definition von Heimat sprechen. Die kanntest du ja alle schon vorher, richtig?
Größtenteils, nicht alle. Mhm. Es kam mir also bei vielen natürlich zugute, dass ich mit denen schon sehr, sehr lange einfach zusammenarbeite. Wie jetzt Udo Lindenberg zum Beispiel oder H.P. Baxter von Scooter, genauso, aber auch Johannes Oerding. Aber zum Beispiel Lothar Matthäus habe ich vielleicht mal vor x Jahren für Bild am Sonntag getroffen. Da kann ich mich kaum noch dran erinnern. Ich sage es jetzt mal wirklich so. Und er konnte sich schon mal gar nicht mehr daran erinnern. Aber dann hatte ich ihn irgendwann mal wieder getroffen und jemand anderes hat dann die Tür geöffnet. Das erzählt dann auch wieder, wer kennt wen, wer kann die Tür öffnen. Aber es kam mir natürlich schon zugute, wenn man weiß, Da sind so ein paar Wegbegleiter, die natürlich dann auch A-prominent sind, mit dabei, die das Herzensprojekt auch tragen und ziehen. Aber umso wichtiger war mir dazwischen auch Persönlichkeiten zu mixen, die eben nicht auf den ersten Blick für jedermann bekannt sind, die aber eine mega Geschichte haben. Und da merke ich jetzt, in den letzten anderthalb Jahren sind einfach Leute da, die immer mehr in den Fokus auch geraten. Und wo ich denke so, ach, das war, glaube ich, ganz gut, die in meinem Buch zu haben. Und das, wie toll, dass die mir ihre persönliche Heimatgeschichte anvertraut haben. Also das macht es dann eben auch aus.
Hast du da von den Prominenten, die du schon kanntest, also HP oder Udo, hast du die auch nochmal anders kennengelernt durch dieses Thema Heimat und durch deren Definition von Heimat, oder waren das Geschichten, die du schon kanntest?
Ich wusste manche Geschichten schon und habe dann überlegt, und die waren aber vielleicht noch nicht in Gänze allen, sag ich mal, bekannt. Und da habe ich natürlich überlegt, muss man wieder ein Vorgespräch führen, ob mit dem Künstler selbst oder mit dem Manager ist derjenige bereit, sich zu öffnen, weil viele denken, glaube ich, auch, oh, Heimat, kann ich ja locker was zu erzählen, ich komme aus Bottrop oder wie auch immer. Und dann denkt man so, nee, das ist es ja nicht. Es ist ja nicht immer nur eine Verortung, sondern das hat ja auch ganz viel mit Gefühlen und Aufarbeitung von Familiengeschichte zu tun. Und ja, HP, klar weiß da, glaube ich, jeder irgendwie, dass der aus Ostfriesland kommt. Und aber, dass der immer noch mit seinem Oldtimer nach, ich glaube, es ist Lea, zu seiner Mama fährt. Der Vater ist inzwischen verstorben. Und was, dass er immer noch diese Teezeremonie auch wirklich praktiziert. Er kam wirklich zum Shooting in seinem, ich glaube, entweder war es ein Rolls-Royce oder Bentley. Ich bin mit Autos nicht so gut. Auf jeden Fall mit einer riesen, teuren, alten Karre, um es mal so zu sagen. Und kam mit einem Karton mit dem Rosenteegeschirr von Oma. Und das war ihm ganz wichtig. Da war Candies mit dabei, war die Milch dabei und sagte auch, Vorsicht, nicht, dass hier irgendwas kaputt geht. Hatte eine gebrochene Schulter, kam trotzdem zum Shooting. Und das liebe ich an HP. Der ist eben ein Mann, ein Wort. Und weil man sich lange kennt und aufeinander verlassen kann. Also, und es gibt natürlich Geschichten, jetzt hatte ich Lothar Matthäus gesagt, der hat wirklich das allererste Mal über, ja, seine Kindheit sehr, sehr überraschend privat gesprochen.
Ja, da ich auch.
Da wurde ich auch wirklich drauf angesprochen, weil Leute gesagt haben, boah, das wussten wir noch nicht. Und selbst der Berater, ich hatte Angst, dass der mir das rausstreicht, kann ich ruhig an dieser Stelle so sagen. Aber Lothar hatte es wirklich vorher per Telefon mit mir autorisiert und dann natürlich auch noch schriftlich. Der hat dann erzählt, er hat von seinen Eltern nicht genügend Liebe bekommen und also wie er sie erwartet hätte. Und dass er eben auch geschlagen worden ist. Und es wird alles in dieser Geschichte, wird einem so bewusst, warum der so also erfolgreich geworden ist, warum er Weltfußballer ist. Der wollte eben immer das zeigen, dass der kommt aus einer Arbeiterfamilie und das macht ihn so sympathisch, wie er da ins Detail geht, wie er eben unter sehr, sehr einfachen Bedingungen aufgewachsen ist und er musste sich eigentlich immer um sich selbst sorgen und kümmern.
Also Heimat, wo das Herz zu Hause ist. Ich glaube, ein paar Exemplare sind noch da. Eignet sich auch als Weihnachtsgeschenk, habe ich gehört.
Ne? Ja, absolut.
Gibt es da weitere Ideen für weitere Buchprojekte? Ich meine, das ist ja irgendwas, das System ist ja erstmal schon genial. Du kannst jetzt nicht immer über Heimat sprechen, aber Prominente zu einem Sammelthema irgendwas erzählen lassen. Entschuldigung, wenn ich das so rabiat runterbreche. Kannst du auch gerne gleich korrigieren. Das kann man ja auch zu anderen Themen machen, oder?
Ja, das kann man natürlich machen. Jetzt muss man mal sagen, dieses Heimatthema war wirklich für mich eine Herzensangelegenheit. Und ich habe, letztes Jahr ist es rausgekommen und davor habe ich es aber wirklich 7 Jahre in mir getragen, bis ich dann auch endlich gesagt habe, ich bring's jetzt mal raus. Ich habe ja auch den Verlag und alles selbst gesucht. Und denn da steckt so viel Arbeit natürlich hinter. Und also ich glaube jetzt bei der Tätigkeit, die ich jetzt bei Bunte, also mit der Funktion und so inne habe, so ein Buch könnte ich nicht mal nebenbei so machen. Das geht einfach nicht. Nicht mit den Fotoproduktionen, nicht mit dem Anspruch und mit der ganzen Reiserei. Und das war schon ein Fulltime-Job, muss man sagen. Und habe ich auch wirklich mal 1,5 Jahre einfach komplett für investiert. Nebenbei zwar Kolumnen auch gemacht oder vielleicht noch so Autorinnenjobs für Zeitschriften, aber lange nicht in dem Maße, wie ich das sonst gemacht habe. Ne? Und es gibt tatsächlich wieder so Ideen, wo man sagt, das könnte man machen, das könnte man machen. Ich habe eigentlich immer zu viele Ideen und muss eher mal gucken, dass ich mich fokussiere.
Okay, magst du was verraten oder soll man es überraschen lassen?
Oh, ich hasse das ja, wenn Schauspieler sagen, oh, es ist aber noch nicht spruchreif. Das klingt immer so, du weißt genau, da ist gar nichts am Können. Es gibt tatsächlich gerade etwas, woran ich schreibe.
Und ist es spruchreif?
Nee, und das ist wirklich noch nicht, aber im Frühjahr, glaube ich.
Es bahnt sich eine Fortsetzung für diese Folge an, aber wir sind ja heute auch noch nicht ganz fertig. So kommst du mir nicht davon. Mich würde schon noch interessieren, früher, als wir so richtig jung waren, also du noch viel jünger als ich, da wollte ja jeder irgendwas mit Medien machen, ja? Und also war irgendwie klar, wenn du die Welt sehen willst, bei dir hat es funktioniert, bei mir so lala, machst du was mit Medien. Heute wollen die Kids gerne Influencerin werden und das mit den Medien, das kommt so an, weiß nicht wie viel der Stelle. Würdest du die Berufswahl, jetzt speziell People-Journalistin, heute noch jemandem empfehlen?
Ah, es ist wirklich, also ich mach es ja schon so lange mit Herz und Seele und deswegen blutet mein Herz auch ein bisschen. Das soll jetzt auch gar nicht abgedroschen oder klischee-mäßig klingen, dass es immer heißt, Print sei tot. Man muss natürlich gucken, wie man sich weiterentwickelt. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ich bin in so einer Zwischengeneration, du auch. Wir kommen aus dem Print, sind aber schon in der, sag ich mal, Online-Welt natürlich längst angekommen. Man muss irgendwie so einen Spagat schaffen, aber das Herz schlägt einfach noch Print. Vorhin habe ich ja die Fotoproduktion zum Beispiel angesprochen. Man kann Sachen ganz anders hinlegen. Es geht nicht um Klicks. Man kann ganz anders mit Zeilen spielen. Das war immer mein Schönstes, mit Zeilen zu spielen. Das habe ich bei meinem Buch auch immer gerne. Foto mit Zeile, so habe ich es gelernt. Da muss irgendwie natürlich eine Beziehung zu sein. Ne? Das ist einfach... Ach, und natürlich geht es, sage ich mal, wenn man eine Schlagzeile hat jetzt online... Die ist anders als im Print, weil man da natürlich irgendwie, ich sag mal, ein reißerisches Wort drin haben muss, weil SEO es finden muss. Ja, wenn jetzt jemand sagen würde, meine Nichte ist jetzt 14, sie möchte jetzt Journalistin werden, dann würde ich wirklich eher sagen, oh, überleg dir das gut, welche Form von Journalistin. Also man muss sich da, glaube ich, wirklich überlegen, wie man sich weiterentwickelt und was ein neues Feld ist, was man beackert.
Das würde also bedeuten, dass sich die Anforderungen logischerweise auch ein ganzes Stück weit verändert haben. Muss man heute andere Dinge als junger Journalist oder Journalistin können als vor 20 Jahren? Also nicht nur Witwen schütteln, sondern das auch gleich SEO-gerecht aufarbeiten? Oder wie würdest du das sehen?
Oh, das glaube ich schon. Oh Gott, das Wort Witwenschütteln, schrecklich, ne? Oh Gott, lang nicht gehört. Das klingt, als wären wir aus den 80ern, Chris. So alt dann doch noch nicht. Aber ja, das ist, glaube ich, also viele, die jetzt als Journalist im Online-Bereich tätig sind, ich glaube nicht, dass die schon viele Interviews gemacht haben. Ich sage es jetzt mal, und die dann wirklich auch direkt vor Ort eben waren, wo es mal brannte. Und damit meine ich jetzt nicht, dass die Feuerwehr anrauschen musste, sondern eben, ich wurde damals noch losgeschickt mit, fahr da hin, da ist das und das passiert. Oh Gott, mir fallen gerade so viele Geschichten ein. Auf jeden Fall. Und man wurde ins kalte Wasser, man musste ins kalte Wasser springen. Also man hatte gar keine Wahl. So, und die neue Generation, und es ist hart, das so zu sagen, weil man sich damit automatisch schon so zur Alten fühlt, sitzt eben vorm Rechner und baut Seiten an Geschichten, die jetzt irgendwo anders im Netz sind, zusammen. Das hat für mich eben nichts mehr mit Journalismus zu tun, aber es ist die neue Form. Und das ist eben der Online-Bereich, ne? Und das ist immer, ich glaube, man muss immer noch gucken, wie man das für sich schafft, dass man seine Geschichten so macht, dass sie einfach exklusiv sind und Interesse für andere Medien, die das dann wiederum online aufbereiten. Und das machen wir ja eigentlich Woche für Woche in Bunte.
Ich habe es jetzt rausgehört, dein Herz schlägt für Print, aber das heißt ja nicht, dass du Print-only machst. Ich weiß, du bist ja auch als TV-Expertin aktiv, oder zumindest habe ich dich sehr häufig gesehen. Das heißt, du bedienst ja auch andere Medienkanäle. War das von dir ein Wunsch, auch mal auf einem großen Bildschirm zu erscheinen oder wie kam es dazu?
Das hat sich auch so entwickelt, dass ich so als Society-Expertin gebucht worden war. Dieses Wort Society-Expertin ist irgendwie auch so, genau, was ist das eigentlich genau? Das heißt, ich gebe meinen Senf einfach dazu. Nein, das ist halt, also es gab so Sachen einfach, ob jetzt RTL
exklusiv. Warte, ganz kurz, Desiree Nick ist auch Society-Expertin, oder?
Oh, oh mein Gott.
Dann
möchten wir kurz, das war immer das Insatz, Society-Expertin. Deswegen fand ich es immer dann schön und wichtig, so, dass dann da irgendwann stand, Autorin und Journalistin. Das finde ich klingt einfach deutlich besser.
Okay, sagen wir, du bist Autorin mit TV-Präsenz.
Oh, ja, finde ich auch gut. Nee, mir macht das total Spaß. Mir macht das Spaß zu schnacken. Und es gab damals noch vor ein paar wenigen Jahren so eine Reihe an Star-Dokumentationen für Vox. Und da war ich regelmäßig dann vor der Kamera, aber das wurde auch nicht mal in einem 15-Minuten-Interview oder so produziert, sondern dann wirklich so mit 3 Stunden, 4 Stunden Aufwand. Die kamen aus Köln eingeflogen, mit Maske, mit Hotel aussuchen und so. Das war alles ganz toll. Und dann hat man dann eben das Leben von Leonardo DiCaprio aufgerollt oder genauso George Clooney, wo man seine Erfahrung einfach teilen konnte, sag ich mal, so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern und so. Das hat mir total Spaß gemacht.
Hast du eigentlich das Gefühl, dass du manchmal verantwortlich auch bist für die Prominenten, mit denen du zusammenarbeitest? Also will sagen, dass es eine Situation gibt, wo du denkst, ich weiß jetzt nicht, ob du das hättest sagen sollen, dass man da sozusagen auch als Filter wirkt, dass du den Leuten ein bisschen hilfst?
Ich glaube auf alle Fälle, dass wir ein Verantwortungsbewusstsein haben und auch haben sollten. Und man muss auch einfach zusehen, wie man morgen, man muss morgens in den Spiegel gucken können. Da soll jeder arbeiten, wie er will, aber so arbeite ich jetzt schon seit locker 15 Jahren. Und ich habe bestimmt das mal am Anfang meiner Karriere anders gemacht, weil natürlich der Druck auch sehr groß ist. Und du musst eben auch liefern, ob es jetzt für die tägliche Presse ist oder für die wöchentliche. Und dann ist aber die Frage, wie du es machst. Und ich glaube, ich habe inzwischen einfach viele Geschichten, jetzt gerade im aktuellen Heft auch, da spricht Lucy von den No Angels über den Tod ihrer Mutter, die einen Schlaganfall hatte und sie hat sie gepflegt und sie hat sich mir eben anvertraut. Und Lucy sagte auch so, für mich bist du keine Journalistin, sondern eine Vertraute. Und das ist natürlich das schönste Kompliment und das habe ich, muss ich sagen, ich klopfe auf Holz, wirklich mit mehreren Künstlern, weil die eben auch wissen, man macht es oft Hand in Hand oder man redet über die Geschichte. Und manches ist eben auch, ja, passiert auch aus einer Weinlaune heraus. Da wird vielleicht auch ein bisschen zu viel geschnackt. Und am nächsten Tag sagt man dann aber nochmal, ich finde, das ist nur fair. Du, gestern hast ja das und das gesagt. Oh nein, das habe ich dir erzählt. Oh, war mir klar, dass du das nicht vergessen hast. Ah, da waren deine Ohren wieder groß oder so. Und dann ist ja eben die Frage, dass man sagt, ach komm, gib mir doch da ein bisschen Futter, was können wir machen und so. Und ich finde, das sollte man machen. Also gerade jetzt aber bei solchen Geschichten, wie wenn jemand gestorben ist oder eben es um Verlust geht, was ja wirklich sehr, sehr dramatische Geschichten sind. Man muss sich mal überlegen, wie wäre es für mich, wenn ich in der Situation wäre. Ich glaube, das spielt eine wichtige Rolle.
Gibt es das Thema, was sich am besten verkauft? Geburt, Tod, Heirat, Seitensprung?
Ja, genau die.
Auch in dieser Reihenfolge.
Ja, genau, Hochzeit dann noch, genau, Trennung, Krankheit. Es ist so, muss man genauso sagen.
Ich habe früher, als wir uns kennengelernt haben bei Bauer, wurde mir immer von meinem Chefredakteur gesagt, die Leute wollen eigentlich das Gefühl haben beim Lesen, dass es bei den Promis, Adligen, wie auch immer, eigentlich hinter den Kulissen genauso zugeht wie bei Hempels hinterm Sofa oder bei jedem anderen Otto-Normalverbraucher. Ist das immer noch so?
Ich glaube schon. Und ich glaube auch einfach, das geht auch in vielen Interviews so, wenn jetzt jemand über eine Niederlage spricht, manche scheuen sich ja zum Beispiel, darüber zu sprechen. Aber die Frage ist ja, das haben die Amerikaner meiner Meinung nach besser raus, die Frage ist ja, wie man darüber spricht, dass man eben sagt, man hat daraus gelernt, man ist da irgendwie dran gewachsen oder genauso, Mensch, ich war in der Sackgasse, ich wusste nicht weiter, ich habe mir Hilfe geholt und so. Da sind die Amis ja ganz groß drin mit dem, sich Hilfe holen und waren bei ihren AA Meetings oder wie auch immer. Aber ich glaube, das ist ganz wichtig, weil das ist auch nicht spannend, wenn jemand aalglatt ist. Und dann, oder genauso, wenn ein Schauspieler oder Sänger nur über sein neues Album oder seinen neuen Film sprechen will, gähnend langweilig. Ja, das ist euer Job. Gebt mir ein bisschen Stoff, gebt mir ein bisschen was kommt, lasst uns ein bisschen privat reden. Aber viele haben so Angst und viele sind vielleicht mit sich selbst auch noch gar nicht so okay oder wollen eben nach außen hin auch immer so glatt und so wirken. Und das ist, glaube ich, auch nochmal ein wichtiges Ding.
Was macht denn, wir haben am Anfang schon kurz drüber gesprochen, was macht guten People-Journalismus in den 20er Jahren aus?
Ja, ich glaube einfach, es sind natürlich die exklusiven Geschichten, muss man mal sagen. Und zwar einfach, die so überraschend sind, naja, die auch manchmal, muss man sagen, natürlich auch wehtun. Wenn wir bei Bunte sind, ich finde es einfach herausragend, Tanja May, meine Kollegin, wie die immer an ihre Geschichten kommt und es ist der Wahnsinn, liefert eigentlich jede Woche eine Titelgeschichte. Aber darum geht es, einfach in dieser Zeit und gerade jetzt, wo es keine Events gibt und wo man selbst nach Geschichten gucken muss, dass man einfach exklusive Inhalte schafft, über die dann wirklich ganz Deutschland spricht. Und das ist so, dass man, genau, Bunte will zitiert werden und schafft das, glaube ich, auch jede Woche, dass man einfach, man muss mithalten können mit dem Gossip, der sonst im Internet kursiert.
Wenn jetzt Corona irgendwann mal vorbei sein sollte oder zumindest abklingt, dann werden ja wahrscheinlich auch wieder Events stattfinden. In der vorletzten Folge dieses Podcasts hat Sören Bauer gesagt, er rechnet eigentlich erst 2022 wieder mit Business as usual. Freust du dich dann oder bist du mittlerweile so an Zooms gewöhnt, wie viele andere auch, dass du sagst, nö, ich bleib hier bei mir im Dachgeschoss und kann so bleiben?
Um Gottes Willen, es kann bitte nicht so bleiben. Ich habe kürzlich mit meinem Kollegen darüber gesprochen, dass wir nie wieder darüber schimpfen werden, oh Gott, noch ein Event, oh, ich habe keine Lust, wenn man nämlich schon so eventmüde war. Ich glaube, das wird einem dann so bewusst, wie spoiled man eigentlich war, dass man überall Zugang hatte und Leute getroffen hat. Natürlich ist das irgendwann auch ermüdend, muss man sagen, wenn man das denn so 5 Tage die Woche macht. Aber nein, ich freue mich da wahnsinnig wieder drauf, wenn es losgeht. Alleine heute, dass wir uns hier gegenüber sitzen, schnacken können und austauschen können und uns in die Augen gucken und nicht eben über eine Screen und über, ich weiß nicht, einen vielfach geteilten Monitor und jeder muss warten, bis der andere ausgesprochen hat. Okay, sind Umgangsformen, aber auf jeden Fall. Aber so ein bisschen, es lebt ja auch davon, es war ein Frotzel, dass man irgendwie sich, also wirklich dieses Miteinander und dieses Live-Erleben, genau, Erleben kommt ja von Erlebnis und das fehlt, glaube ich, allen. Alle gieren gerade so richtig nach Austausch. Und mir fehlt wirklich, das muss ich sagen, am allermeisten fehlen Konzerte. Konzerte und Tanzen. Das ist so dieses, ich vermisse das total, meinen, in Anführungsstrichen, Künstler auf der Bühne zu sehen und dann einfach mit Freunden im Regen zu tanzen. Darum geht's ja einfach, ne? Der Mensch will einfach, dadurch werden ja Endorphine ausgeschüttet. Und es soll Spaß machen. Und überhaupt, so wie People-Journalismus, soll Spaß machen.
Ein schönes Schlusswort, liebe Ilkan. Schöner hätte ich es auch nicht sagen können. Vielen lieben Dank für deine Zeit. Es hat mir großen Spaß gemacht. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, hoffentlich auch. Und dann, liebe Ilkan, bis zum nächsten Mal, denn wir machen ja eine Fortsetzung, haben wir vorhin gesagt.
Da komme ich gleich ins Stottern. Ich freue mich, hat mir auch viel, viel Spaß gemacht. Herrlich. Freue mich auf Part 2.